HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Vom Populisten zum Premier zieht Johnson in die Downing Street.
Er war Bürgermeister von London, er war Außenminister und er wäre durchaus imstande, am Gitterzaun von Downing Street No. 10 zu rütteln und zu rufen, ich will hier rein. Dass er rein will ins Amt des britischen Premierministers, das ist klar, schon deshalb, weil er mitsamt dem Vereinigten Königreich raus will aus der EU. Heute nun wird Boris Johnson und werden wir erfahren, wie es mit ihm weitergeht.
HR Info. Das Thema. Vom Populisten zum Premier zieht Johnson in die Downing Street.
Ob Boris Johnson als Nachfolger von Theresa May an die Spitze der konservativen Tory-Partei rücken wird und damit, wie es die Tradition will, zugleich Premierminister wird, das hängt davon ab, ob er sich in der parteiinternen Abstimmung gegen Jeremy Hunt durchsetzen kann, seinen Nachfolger im Amt des Außenministers. Bis gestern Abend hatten die Tory-Mitglieder Gelegenheit, ihr Votum abzugeben und heute Mittag werden sie und wir das Ergebnis voraussichtlich erfahren. Bis dahin können wir durchaus noch ganz hypothetisch abwägen, wer von beiden uns denn lieber wäre als britischer Premierminister. Das tun zum Beispiel auch viele im politischen Berlin, berichtet von dort unser Hauptstadtkorrespondent Moritz Klute.
Wäre das Leben ein Wunschkonzert, im Bundestag würde Boris Johnson so schnell keine Mehrheit finden. CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart könnte sich eher Jeremy Hunt als neuen Premier vorstellen.
Mit dem Außenminister Hunt hat ja die Europäische Union und auch Deutschland gute Zusammenarbeit gepflegt. Bei Boris Johnson haftet immer der Makel an, dass er ja einer derjenigen war, der mit falschen Informationen in dieses Brexit-Referendum hineingeführt hat.
Auch Nils Schmid vom Koalitionspartner SPD ist kein Johnson-Fan. Aber mit Hunt tut er sich ebenfalls schwer.
Natürlich war Hunt bislang der Gemäßigtere im Auftreten. Aber beide haben sich ja einen Überbietungswettbewerb bei der Frage eines nicht geregelten Brexit geliefert, sodass auf alle Fälle die Zusammenarbeit mit einem der beiden sehr schwierig wird.
Dieses Misstrauen gegenüber Hunt und Johnson teilen auch Oppositionspolitiker wie Sevim Dadelen von den Linken. Sie würde gleich einen neuen Kandidaten zur Wahl stellen.
Weder Jeremy Hunt noch Boris Johnson sind wünschenswerte Premierminister in Großbritannien. Wünschenswert für mich wäre Jeremy Corbyn von Labour.
Doch der stand klar nicht auf dem Wahlzettel der Tories. Auch der grüne Jürgen Trittin möchte sich weder auf Johnson noch auf Hunt festlegen. Beide stünden mittlerweile für einen No-Deal-Brexit. Doch sollte Johnson gewinnen, wäre das wohl für Großbritannien verheerend, findet Trittin.
Der hat sehr viel seinem Volk versprochen und er wird sie aber nach meiner Einschätzung erstmal durch ein Tal der Tränen führen müssen, denn ein No-Deal-Brexit wird für die britische Ökonomie außerordentlich schwierig werden.
Ähnlich sieht das auch Schmid von der SPD. Für ihn ist Johnson wegen seiner gebrochenen Versprechen ein politischer Scharlatan. Linken Politikerin Dadelen nennt die Konservativen in Großbritannien generell eine Chaotentruppe, die sich für die Superreichen einsetze, aber nicht einmal den Brexit geregelt bekomme. Der Brexit, auch ein Thema, über das sich die Bundespolitiker streiten können. Trittin geht davon aus, dass die Briten am 31. Oktober die Europäische Union verlassen oder es gäbe Neuwahlen. CDU-Mann Hart kann sich unter einem Premierminister Johnson noch einen anderen Ausgang vorstellen, sollte dieser mit seinen Brexit-Plänen in Brüssel keinen Erfolg haben.
Am Ende könnte ich mir sogar vorstellen, dass Boris Johnson selbst entscheidet, den Antrag auf Austritt zurückzunehmen. Er ist derjenige, der seinen Bürgerinnen und Bürgern sagen kann, natürlich werden wir austreten, aber wir werden den Zeitpunkt selbst bestimmen.
Ob Brexit mit oder ohne Austrittsvertrag, der neue britische Premier wird auch die Bundespolitiker weiter beschäftigen.
Boris Johnson wird heute voraussichtlich zum Nachfolger von Premierministerin Theresa May gekürt. Der frühere Außenminister ist bekannt dafür, dass er selbst die peinlichsten Patzer in Pluspunkte für sich verwandeln kann. Als Politclown wird er gerne bezeichnet. Trump, Orban, Erdogan, Boris Johnson reiht sich ein in die Riege der Politiker, die selbstbewusst auf den Tisch hauen und es oft nicht nur mit den Regeln des Anstands, sondern auch mit der Wahrheit nicht so ganz genau nehmen. Der Typ Boris Johnson, ist das der Politiker der Zukunft? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Dr. Florian Hartleb gesprochen. Er ist Autor des Buches Die Stunde der Populisten, wie sich unsere Politik trumpetisiert. Ich habe ihn gefragt, wie er Boris Johnson einordnet, ob er seiner Ansicht nach in diese Reihe von Politikern gehört mit Trump, Orban und Erdogan.
Er gehört mit in diese Reihe, denn Boris Johnson hat keine Prinzipien, er ist sehr wandelbar, aber Er zeichnet sich auch aus durch den besonderen britischen Weg. Er ist Teil des Establishment dort und er ist auch lange schon in der Politik.
Für die einen ist Johnson ja so etwas wie ein selbstbewusster Held, der sich traut, das zu sagen, was viele nur denken. Für die anderen ist sein Auftreten einfach nur peinlich. Wie erklären Sie sich diese unterschiedliche Wahrnehmung?
Ja, es hat sich so dieser Trend eingestellt, dass viele Wählerinnen und Wähler wissen, dass diese Glaubwürdigkeit gar nicht so entscheidend ist. Also dass wir hier letzten Endes auch der Politiker opportunistisch ist und eben wenig jetzt Prinzipien oder Werte verkörpert. Aber es hat sich dieser Trend eben auch eingestellt, dass es dann dem Politiker eher nützt als schadet.
Sehen Sie eine Mitverantwortung für den Erfolg Johnsons auch bei den anderen Parteien und den Medien, die es offenbar nicht geschafft haben, diesen ungewöhnlichen Typen argumentativ zu stellen?
Absolut. Wir sprechen hier von Krisenphänomenen. Und es ist hier im Grunde auch die Folge, warum Trump oder Johnson dann auch erfolgreich sind, wenn eben die etablierten Parteien oder Politiker nicht in der Lage sind, eben ihr qualitativ hochwertiges Personal eben anzubieten.
Wir beobachten im Zusammenhang mit Trump, Johnson und Co. ja auch eine Verschiebung der Grenzen des Sagbaren und der Wahrheit. Wie sollte man diesem Politikertyp vor diesem Hintergrund entgegentreten?
Ja, wir sprechen ja von dem sogenannten postfaktischen Zeitalter. Wir haben zwei Möglichkeiten letzten Endes. Die eine ist sozusagen als Kopie dem Original hinterherzurennen. Das heißt, dass sich eben die Politik trumpetisiert als Politikstil. Und die andere Möglichkeit ist eben hier zu sagen, wir bleiben verlässlich. Wir setzen Werte und Standhaftigkeit entgegen.
Als Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, wollten es viele am Morgen nach der Wahl immer noch nicht glauben. Jetzt müssen wir aber feststellen, dass das kein Einzelfall, sondern ein wiederkehrendes Phänomen zu sein scheint. Müssen wir uns darauf einrichten, dass das der Politikertyp der Zukunft ist?
Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist doch so, dass diese Politikertypen standhafter und erfolgreicher sind, als wir das glauben möchten.
Woran liegt das?
Es liegt auch daran, dass eben hier eine gehörige Portion auch Humor da ist, dass man darüber lacht, dass man darüber spricht, dass jede Twitter-Meldung für Diskussionen sorgt und es ist in gewisser Weise auch eine Folge der Individualisierung der Gesellschaft und eben auch eine Folge davon, dass eben diese festen Milieus, die für die Unterstützung gesorgt haben für die Parteien, Großbritannien zum Beispiel ist ja das politische System klassisch zweigeteilt, dass diese Milieus immer schwächer werden und dass dann eben auch solchen Politikern einfach der Weg bereitet wird.
Damit einher geht ja auch eine Verflachung der Themen. Werden wir auch in Europa in Zukunft in Wahlkämpfen damit leben müssen?
Ja, sicherlich. Wenn man schaut, es hat ja die letzten Jahre der Flüchtlingsdiskurs, die politische Diskussion bestimmt, jetzt ist es Klima. Und wir müssen aufpassen, dass wir solche Themen dann nicht zu hysterisch diskutieren, dass eben diese Sachlichkeit wegfällt. Und dann wird es natürlich auch problematisch mit dieser ganzen Hysterie in den sozialen Medien, mit der Datenflut auch. Und das macht es dann eben schwierig. Und dann sind natürlich auch die etablierten Demokratien, eigentlich Erfolgsmodelle, ernsthaft herausgefordert.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Vom Populisten zum Premier zieht Johnson in die Downing Street.
Die Antwort auf diese Frage haben die Mitglieder der konservativen Tory-Partei in Großbritannien bis gestern Abend geben dürfen. Sie hatten die Wahl zwischen dem ehemaligen Außenminister Boris Johnson und seinem Nachfolger, dem amtierenden Außenminister Jeremy Hunt. Und heute Mittag werden wir erfahren, wen die Mehrheit von ihnen zum neuen Parteichef gewählt hat und damit zum neuen Premierminister. Denn wer in Großbritannien an der Spitze der Regierungspartei steht, wird traditionell auch Regierungschef. Und weil Boris Johnson als eindeutiger Favorit in die parteiinterne Abstimmung gegangen ist, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf seinen Werdegang zu werfen. Genau das tut jetzt unser Großbritannien-Korrespondent Jens-Peter Marquardt, und zwar von dem Moment an, als Johnson dem Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus der EU die vielleicht entscheidende Wende gab.
June the 24th is Independence Day. Independence Day.
Viele sagen, Boris Johnson habe am 24. Juni 2016 den Ausschlag für den Brexit gegeben. Er allein habe mindestens 10% der Wähler dazu gebracht, beim EU-Referendum für den Austritt zu stimmen. Vor allem, um seinen Rivalen David Cameron aus dem Amt zu drängen und selber Premierminister zu werden. Nach dem Referendum und Camerons Rücktritt war das noch schiefgegangen. Sein Brexit-Mitstreiter Michael Gove hatte ihm überraschend die Unterstützung entzogen und ging selber ins Rennen. Johnson zog daraufhin seine Kandidatur zurück. Seine Ambitionen hatte er ohnehin immer mit den Worten heruntergeredet. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Premierminister werde, sei kaum höher als das Risiko, von einer Frisbee-Scheibe enthauptet zu werden.
Everybody who studies British politics knows my realistic chances of becoming Prime Minister only slightly better than my chances of being decapitated by a Frisbee.
Zwar war der bullige Ex-Bürgermeister von London bei den Parteimitgliedern schon immer sehr beliebt. Auf Parteitagen rockte der verwuschelte Blondschopf regelmäßig die Halle. Doch in der Fraktion hatte er lange Zeit zu viele Gegner. Sie sahen in ihm einen Bruder Leichtfuß, dem man lieber kein wichtiges Amt anvertrauen sollte.
Well, he's the life and soul of the party. But he's not the man you want driving you home at the end of the evening.
Boris ist das Leben und die Seele jeder Party, aber nicht der Mann, von dem man am Ende des Abends nach Hause gefahren werden möchte, so 2016 die konservative Ministerin Amber Rudd. Johnson hat es mit der Wahrheit nie so genau genommen. Als junger Korrespondent der Times in Brüssel schüttete er regelmäßig Gift und Galle über der EU-Bürokratie aus. Die Zeitung schmiss ihn dann allerdings raus, weil viele Zitate, mit denen er seine Artikel aufpeppte, frei erfunden waren. Vor dem Referendum versprach die Aufschrift auf dem roten Bus, mit dem Johnson durchs Land fuhr, man könne 350 Millionen Pfund pro Woche durch den Austritt aus der EU sparen und stattdessen in britische Krankenhäuser investieren. Die Zahl stimmte nicht. Der im Elite-Internat Eton erzogene Sohn eines früheren konservativen Europaabgeordneten und Weltbankmitarbeiters war bereits auf der Universität in Oxford als Großmaul aufgefallen. Später, als sich Barack Obama vor dem Referendum für den Verbleib Großbritanniens einsetzte, tat Johnson das mit dem Hinweis ab, der US-Präsident sei ja halb Kenianer und deshalb den Briten nicht wohlgesonnen. Trotzdem holte Theresa May den Undiplomaten und Unruhestifter als Außenminister ins Kabinett. Sie wollte ihn dadurch in die Kabinettsdisziplin einbinden, was nicht wirklich gelang. Johnson ließ auf diplomatischem Parkett so gut wie kein Fettnäpfchen aus. Vor einem Jahr trat er als Außenminister zurück, weil er beim Brexit einen härteren Schnitt mit der EU wollte als die Premierministerin. Jetzt aber ist er der Hoffnungsträger der Konservativen, die verzweifelt sind, weil ihre Partei bei der Wahl zum EU-Parlament nur noch 9% bekam und die Wähler in Scharen zur gerade erst gegründeten Brexit-Partei von Nigel Farage überliefen. Die Tories hoffen, dass Johnson nicht nur den Rechtspopulisten Farage in Schach halten, sondern auch gleichzeitig einen Labour-Premierminister Jeremy Corbyn verhindern kann, so wie er einst als Bürgermeister die Labour-Hochburg London erobert hat. Johnson verspricht jedenfalls, härter als Theresa May aufzutreten, den Brexit endlich abzuliefern und die konservative Partei vor dem Untergang zu retten.
If I get in, we'll come out deal or no deal on October the 31st.
Good man.
We'll do that.
Thank you very much.
Would that make you come back and vote conservative again?
Yes.
That's the spirit.
Wenn ich Premierminister bin, werden wir die EU am 31. Oktober verlassen, mit oder ohne Abkommen, kündigte Johnson in dem Werbevideo an, mit dem er innerparteilich auf Stimmenfang ging. Schauen wir mal. Boris Johnson ist bekannt dafür, dass er seine politischen Pläne auch gern mal ändert. Aber immerhin strahlt er Zuversicht und Tatkraft aus. Genau danach lechzen jetzt die verzweifelten Tories.
Now is the time for us to believe in ourselves and what we can do.
Bis gestern Abend durften die Mitglieder der konservativen Tory-Partei darüber abstimmen, wer ihr neuer Parteichef werden soll, der amtierende Außenminister Jeremy Hunt oder, was wahrscheinlicher ist, sein Vorgänger Boris Johnson. Heute wird das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben und dann wissen wir, ob Boris Johnson, ehemaliger britischer Außenminister und nach wie vor glühender Brexit-Befürworter, tatsächlich neuer Parteichef der Tories wird und damit auch neuer Premierminister und Hausherr von Downing Street Nummer 10. Denn nach britischer Tradition ist der Chef der Regierungspartei zugleich auch Premierminister. Heute Morgen habe ich mit unserem Korrespondenten in London, mit Thomas Spickhofen, gesprochen. Herr Spickhofen, Boris Johnson hat mittlerweile auch hierzulande den Ruf, immer für einen Skandal gut zu sein oder zumindest für einen verbalen Ausrutscher. Können Sie uns noch mal an 2, 3 Beispielen in Erinnerung rufen, womit er sich diesen Ruf erworben hat?
Herr Glab, ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Gerade erst wieder hat er die Behauptung aufgestellt, dass mit technischen Lösungen für die irisch-nordirische Grenze dieses Problem mit dem Backstop, das sei doch ganz einfach zu lösen. Denn wer zum Mond fliegen kann, für den dürften technische Grenzkontrollen ja wohl kein Problem sein. Das ist so ein bisschen in die Richtung halber Wahrheit, die er gerne verwendet. Wenn man ein bisschen tiefer mal in die Zeitung zurücksteigt, kann ich mich erinnern, dass es da eine Äußerung gab über Frauen mit Burka. Da hat er geschrieben in seiner Kolumne, die sehen ja aus wie laufende Briefkästen. Da ist schon eine große Herablassung drin. Noch weiter zurück erinnere ich mich an eine Äußerung, die EU sei wie Napoleon, der habe auch schon den europäischen Superstaat gewollt. Also was Sie pöbeln und fluchen gelandet haben, das hat er auch ganz gut gegen die EU anwenden können.
Bei vielen anderen Politikern hätte das vielleicht schon längst das Ende der politischen Karriere bedeutet. Warum ist das bei Boris Johnson offenbar nicht der Fall?
Ja, zwischendurch war diese Karriere ja schon mal zu Ende. Nach dem Rücktritt als Außenminister im vergangenen Jahr hat erstmal keiner einen Pfifferling auf ihn mehr gesetzt. Da war nicht absehbar, dass da der nächste große Karrieresprung bevorsteht. Es ist auch nicht so, dass er nun der Liebling der Nation ist, aber es ist so, dass viele sich sagen, angesichts der Sackgasse, in der sich dieses Land befindet, wer soll es denn jetzt noch richten? Es gab einen Premierminister Cameron, der hat das Referendum angestrebt, war aber gegen den Brexit. Dann gab es eine Premierministerin Theresa May, die war auch erst dagegen, dann aber dafür. Dann nimmt das Land jetzt jemanden, der wenigstens noch die Hoffnung gibt, dass das Thema wirklich abgeräumt wird und man sich auch mit was anderem beschäftigen kann. Da gilt eben Boris Johnson als besonders glaubwürdig. Er hat für den Brexit gekämpft. Er war die Lichtgestalt der Brexit-Bewegung. Und jetzt soll er den Schlamassel, den er angerichtet hat, auch lösen.
Könnte man aus dem, was Sie sagen, vielleicht auch schließen, dass Johnson sich seine regelmäßigen Entgleisungen nicht aus Versehen leistet, sondern aus Kalkül?
Ich bin da nicht ganz sicher. Ja, ganz sicher liebt er die Schlagzeile. Er steht nicht nur auf jeder Party gern im Mittelpunkt, sondern genießt auch die öffentliche Aufmerksamkeit. Aber es kommt mir manchmal eher so vor, dass seine Wortmächtigkeit, seine Liebe zur Sprache, er schreibt ja auch viele durchaus unterhaltsame, lesbare Bücher über eine ganze Palette von Themen, und dass auch seine Selbstverliebtheit, dass das alles manchmal so ein bisschen mit ihm durchgeht, er die Folgen dann aber auch gern in Kauf nimmt. Es ist ja ganz hilfreich, mal als jemand wahrgenommen zu werden, der nicht ein Apparatschik bei den Tories, bei den Konservativen ist, sondern ein eher unterhaltsamer, unkonventioneller und irgendwie auch bodenständiger Typ.
Als Premierminister müsste Johnson ja auch mit diplomatischen Krisen zurechtkommen, so wie Großbritannien sie jetzt gerade erlebt im Zusammenhang mit dem britischen Öltanker, der vom Iran in der Straße von Hormuz beschlagnahmt worden ist. Gibt es Anhaltspunkte dafür, wie Johnson in dieser Angelegenheit agieren würde?
Da gibt es zumindest ja einen klaren Maßstab, und das war seine Zeit als Außenminister. Er war ja einige Zeit lang Außenminister. Wir hörten immer so, er war nicht so ganz glänzend vorbereitet auf Termine. Wir wissen auch, dass er nicht besonders detailverliebt ist, und es gibt einen echten Problemfall. Das ist eine iranisch-britische Bürgerin, die in Teheran in Haft sitzt, deren Schicksal er vermutlich nicht leichter gemacht hat durch eine Bemerkung, die genau das unterstützte, was das Regime in Teheran ihr vorwarf. Da hat er die Situation nicht leichter gemacht. Wie würde er jetzt in dieser Krise reagieren? Wahrscheinlich anders als Theresa May oder Jeremy Hunt, der im Moment die Federführung dafür macht, der amtierende Außenminister, der gesagt hat, wir wollen eine europäische Lösung, eine Schutzlösung für unsere Tanker. Wir haben gehört, es gab schon ein Angebot der Amerikaner, dass man gemeinsam die Tanker schützen sollte, und es gibt durchaus Stimmen aus dem Lager von Boris Johnson, die sagen, warum sind wir auf dieses Angebot nicht eingegangen? Also man darf annehmen, Boris Johnson hätte schon da einen viel engeren Schulterschluss mit Washington gesucht, als es die gegenwärtige Regierung tut.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Vom Populisten zum Premier zieht Johnson in die Downing Street.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Antwort ja lauten, denn Boris Johnson, der ehemalige britische Außenminister, hat dem Vernehmen nach sehr gute Chancen, neuer Parteichef der britischen Konservativen und damit auch neuer britischer Premierminister zu werden. Denn wer in Großbritannien die jeweilige Regierungspartei führt, der steht traditionell auch an der Spitze der britischen Regierung. Heute Mittag werden wir erfahren, für wen die Mehrheit der konservativen Parteimitglieder gestimmt hat. Für Johnsons Rivalen, den amtierenden Außenminister Jeremy Hunt, oder für Boris Johnson selbst, den sein Vater übrigens schon vor 2 Jahren versehentlich genau in dem Amt sah, das Johnson jetzt wahrscheinlich bald übernehmen wird.
Ist Boris noch Premierminister? Entschuldigung, ist er noch Außenminister? Ich hoffe, er ist es.
fragte Stanley Johnson, als er 2017 aus dem Dschungelcamp in die Wirklichkeit zurückkehrte. Boris Johnsons Vater war noch ein bisschen verwirrt nach dem Verzehr von Kakerlaken und anderem Ungeziefer. Das mit dem Premierminister, da habe er sich versprochen.
Oh my God, that was a slip of the tongue.
Um Boris Johnson zu verstehen, muss man den heute 78 Jahre alten, aber immer noch ziemlich blonden Vater Stanley kennen. Den Enkel des letzten Innenministers im Osmanischen Reich, Ali Kemal. Und Sohn von Marie-Louise Freien von Pfeffel mit deutschen Wurzeln. Internationaler und europäischer geht es kaum. Stanley Johnson arbeitete für die Weltbank und die Europäische Kommission, war 5 Jahre konservativer Abgeordneter im Europaparlament, hat einen Haufen Bücher geschrieben, wurde in Afghanistan entführt. Stanley Johnson hat 4 Kinder, Boris, Rachel, Joe und Leo. Boris, der Älteste, in New York geboren. Rachel, die einzige Tochter, in Brüssel zur Welt gekommen. Sie ist Journalistin und Kolumnistin, flog schnell aus der englischen Big Brother Show raus, ist Brexit-Gegnerin und scheiterte als Kandidatin der EU-freundlichen Change UK-Partei bei der Wahl zum Europaparlament. Im Interview mit dem ARD-Studio London nannte sie das Brexiteer-Versprechen paradiesischer Zustände nach dem Austritt aus der EU eine mächtige Lüge.
It's very powerful, it's very potent, and it's essentially a lie.
Trotzdem wünschte sie ihrem großen Bruder Boris alles Gute.
I wish him every success and happiness.
Er glaubt, dass er das Richtige tut, und ich glaube, dass ich das Richtige tue. In der Johnson-Familie haben wir immer jedem Raum gegeben, die eigenen Dinge zu tun. Wir kritisieren uns niemals gegenseitig.
And so we'd never criticize each other.
Als das Mikrofon abgeschaltet war, sagte Rachel dann aber, dass es in der Familie Johnson eigentlich nur einen gebe, der das Zeug zum Premierminister habe. Der jüngste Bruder, Leo, der sei ein unglaublich kluger Mensch. Doch Leo ist kein Politiker. Er ist Manager bei den Wirtschaftsprüfern PwC und beschäftigt sich im BBC Radio mit den intellektuellen Herausforderungen der Zukunft.
There are societies that will form.
Es wird Gesellschaften geben, die es ablehnen, von Algorithmen regiert zu werden, die einfach ein bisschen durcheinander wollen. Ich glaube, dass wir uns immer jeder Kontrolle widersetzen werden und selber über unsere Kreativität entscheiden. On the side of our
own creativity. Über Bruder Joe schließlich sagt Rachel, er sei unter allen Johnsons der Schüchternste. Im Kabinett May hatte er es immerhin bis zum Staatssekretär im Verkehrsministerium gebracht, warnte dort vor der Katastrophe eines No-Deal-Brexit und trat zurück, als er sich in der Regierung nicht mit der Forderung nach einem zweiten Referendum durchsetzen konnte.
Ich werde mich jetzt als Hinterbänkler dafür einsetzen, dass das Land noch einmal innehält und reflektiert, bevor wir etwas unwiderruflich Dummes tun.
Klingt ganz anders als das Programm seines großen Bruders. Trotzdem saß Joe zusammen mit Vater Stanley in der ersten Reihe, als Boris seine Kandidatur für die May-Nachfolge verkündete. Bei allen politischen Meinungsverschiedenheiten, die Johnson-Familie hält zusammen.
3x pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.